erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen, bei denen heute die Europawahl 2019 im Mittelpunkt steht. Denn auch wenn wir in Deutschland erst am Sonntag wählen gehen, in zwei europäischen Nachbarländern begann diese Wahl zum neuen EU-Parlament heute schon. In den Niederlanden und kurioserweise auch in Großbritannien, das ja eigentlich längst aus der EU ausgetreten sein wollte. Und weil nicht nur deshalb diese Europawahl so viel Aufmerksamkeit wie lange kein kontinentaler Urnengang mehr erregt, senden wir einen Teil dieser Sendung aus der EU-Hauptstadt. Karin Joska in Brüssel. So groß wie das Interesse an dieser Wahl ist, aber auch die Sorge, dass diejenigen Erfolge feiern, die dieser EU feindlich gesonnen sind. Ist das in Brüssel zu spüren?
Ja, Ingo, skeptische Töne hören wir hier immer wieder, aber auch sehr viele positive. Wir sind hier mitten im Herzen des Brüsseler Europaviertels. Hinter mir das Europäische Parlament und rund um den Platz Luxemburg, so heißt er, gibt es ganz viele Cafés und Restaurants, in denen sich um diese Uhrzeit viele, vor allem junge Leute, tummeln und ziemlich laut feiern. Ich weiß nicht, ob Sie das zu Hause hören können. Und unter diesen jungen Leuten haben wir uns umgehört, mit welchem Blick Sie auf die Wahl am Sonntag schauen.
Wir sind alle Europäer. Wir müssen uns an unsere Geschichte erinnern und woher wir kommen. Und Sonntag ist der Tag, an dem man dafür stimmt, wie die Welt in den nächsten Jahren aussehen soll. Ich finde, junge Leute interessieren sich nicht für diese Wahl, weil sie echt weit weg von uns ist. Und das ist wirklich ein Problem.
Ich denke, eine Welt ist wichtig. Wie wir in Belgien sagen, aus der Einheit wächst die Kraft. Wir müssen also sehr geschlossen auftreten und als Europäer denken und nicht als kleine Länder. Der Riesenschlamassel des Brexit zeigt doch, wie wichtig die EU ist und wie viel sie einem einzelnen Land bringt. Es gibt Grund, pessimistisch zu sein, aber ich will hier lieber optimistisch bleiben.
Ja, soweit die Stimmen hier vom Platz, und mit dem gerade angesprochenen Riesenschlamassel des Brexit wollen wir jetzt beginnen, denn es sind ausgerechnet die Menschen aus dem Vereinigten Königreich, die den Anfang machen und heute ein europäisches Parlament gewählt haben, das sie eigentlich gar nicht haben wollen und mit dem sie eigentlich künftig gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und dem Ganzen setzt eigentlich nur noch die Krone auf, dass es heute ausgerechnet am Tag der Wahl das Gerücht gab, dass die britische Premierministerin nun morgen tatsächlich trotz zähem Widerstand ihren Rücktritt verkünden müsse. Aus London berichtet Sven Lohme.
Die Wahllokale öffnen früh um 7 Uhr morgens. Was sich an den Urnen entladen könnte, fürchten vor allem die großen Parteien. Jetzt, da die Bürger offiziell abstimmen können über das nicht enden wollende politische Theater in ihrem Land. Ich komme einfach, weil ich so wütend bin über das, was passiert. Ich habe nicht so gewählt, wie ich normal wählen würde. Diesmal mache ich eine Protestwahl. Ich habe für den Brexit gestimmt, für den Austritt aus der EU. Wir wurden betrogen. Es gibt unter Theresa May keinen Brexit. Der Ausgang der Wahl wird vieles auf den Kopf stellen. Wohl deshalb brechen führende Konservative im Regierungsviertel mit einem Tabu. Noch während die Bevölkerung wählt, arbeiten einflussreiche Tories am Sturz ihrer eigenen Premierministerin, darunter auch Kabinettsmitglieder. Weil die Partei mit ihr nicht mehr weitermachen will, weil es mittlerweile zu viele wie Lee gibt. Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Leute davon zu überzeugen, die Konservativen zu wählen. Ab jetzt wähle ich sie selbst nie wieder. Den Tories droht ein wohl verheerendes Wahlergebnis. Aber Theresa May lässt sich wieder nicht aus dem Amt drängen. Schon gar nicht an einem Wahltag. Sie kommt erst am späten Nachmittag, um ihre Stimme abzugeben.
Is it over, Prime Minister?
Ist es vorbei, Premierministerin?
Have you lost the confidence of your cabinet?
Haben Sie das Vertrauen Ihres Kabinetts verloren, fragt eine Reporterin. Keine Reaktion. Dafür sprechen andere. Gestern trat eine ihrer wichtigsten Ministerinnen zurück, heute erneut Kritik. Ich habe auch heute keinen Zweifel an meiner Entscheidung. Und natürlich ist es Sache von May zu entscheiden, was für sie und das Land richtig ist. Größer könnte der Druck eigentlich kaum sein. Theresa May aber lässt von ihrem Regierungssitz aus verbreiten, sie wolle ihren Brexit-Deal durchbringen und Anfang Juni auch den amerikanischen Präsidenten empfangen. Was die Wähler von ihrer Politik halten, kann Theresa May am Sonntag schwarz auf weiß nachlesen. Dann liegen die Wahlergebnisse vor.
Ja, dass die Entscheidung zum Brexit auch auf falschen Versprechungen fußt, das wissen wir alle längst. Aber das ist nicht alles. Die Europäische Union und ihre Institutionen sind vielen, und zwar nicht nur den Briten, ein undurchdringliches Dickicht aus Verordnungen und Zuständigkeiten. Was macht das Parlament? Was macht der Rat? Was macht die Kommission? Da ich nun mal zufällig gerade in Brüssel bin, habe ich, statt immer nur von außen drauf zu gucken, da mal reingeguckt.
Krach, Abgase, Bürofestungen. Wohl fühle ich mich erstmal nicht auf dem Schumannplatz in Brüssel. Das Herz der EU ist kein gemütlicher Ort für Menschen. Vor mir Junckers mächtige EU-Kommission, wo an neuen Gesetzen gebastelt wird. Auf der anderen Seite der Europäische Rat. Hier werden diese Gesetze verabschiedet, um die EU gekämpft und gestritten auf höchster Regierungsebene.
Hello, Mrs.
Hello.
Merkel.
Bin ich Frau Merkel, werde aber trotzdem reingelassen. Isabel Brüsselmanns, Zufälle gibt's. Sie sorgt dafür, dass bei Gipfeln alles wie geschmiert läuft, damit die Regierungschefs im kunterbunten Sitzungssaal bei Laune bleiben. Ich bleibe einfach weiter, Frau Merkel, und läute des Präsidenten Glöckchen. Zum Europäischen Parlament muss ich noch ein ganzes Stück zu Fuß gehen. Ein noch größerer Bau. 751 Abgeordnete schicken die Europäer hierhin, in ein Labyrinth aus Gängen, Etagen, Treppen. Fast wie ein kleines Dorf mit 24 Sprachen, einer kleinen Einkaufsstraße, wo man sich sogar das Haar richten lassen kann, bevor das Fernsehen kommt. Groß sind die Abgeordnetenbüros nicht, zumal auch noch die Assistenten mit drin hocken. Immerhin, es gibt Duschen. Aber offenbar nicht zum Duschen. Lebt man hier vielleicht wirklich in einer Blase, die auf die Menschen draußen herabsieht, sich von ihnen entfernt? Dabei soll dieses Parlament dem Willen der Wähler in der EU Gewicht verschaffen. Im Plenarsaal wird gewerkelt, um die Wahlergebnisse am Sonntag festlich zu präsentieren. Ich frage mich, wie sich dieses Parlament verändern wird, wie der Neustart aussieht, wenn vielleicht alte Machtverhältnisse schlicht hinweggefegt werden.
Noch früher als die Briten haben sie heute die EU-weite Wahl eröffnet. Schon ab 5 Uhr früh morgens haben die Niederländer ihre Stimme abgeben können. Und auch hier befürchtet man, dass die gemäßigten größeren Parteien schrumpfen werden zugunsten der Radikalen. Aus Rotterdam berichtet Gudrun Engel und sie hat auch schon eine erste Prognose der Ergebnisse.
Wählen im Vorübergehen, quasi in einer Art Drive-in-Wahllokal. So kann Marieke Meyer auf dem Weg von der Arbeit nach Hause unterwegs ihr Kreuz machen. Direkt am Ausgang des Marstunnels ist mit Bretterwänden ein provisorisches Wahllokal gezimmert worden.
Ja, das ist natürlich super praktisch.
Das ist super praktisch. Ich komme hier sowieso immer vorbei. Und es ist immer toll, mit dem Rad durch den Tunnel zu pendeln. Aber auch ohne das Drive-in-Wahllokal hätte sie ihre Stimme abgegeben. Wählen für Marieke Meyer Bürgerpflicht. Allerdings sehen das nicht alle so. 13 Millionen Niederländer durften wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 41%. Wenig zu tun für Wahlbüroleiter Ruud Kok. Am Brexit sieht man doch deutlich die Bedeutung von Europa für uns alle. Den Leuten sollte klar sein, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Aber viele denken, dass ihre Stimme nichts ausrichten kann, deshalb kommen sie nicht. Ergebnisse gibt es erst am Sonntag, aber seit einer Stunde bereits eine erste Prognose. Überraschender Gewinner demnach die Sozialdemokraten mit Frans Timmermans. Die Parteien des rechten Spektrums zusammen, unverändert stark. Ein Motiv dieser Wähler ist, dass sie eine Abneigung gegen die politischen Eliten haben. Und es hat zu tun mit inhaltlichen Erwägungen, etwa beim Thema Migration, das eine große Rolle in Europa spielt. Es ist keine reine Protestwahl. Und es gibt keine großen Volksparteien mehr, sondern 11 kleine. Netflixisierung der Politik nennen Experten das. Jeder stellt sich sein Spezialprogramm zusammen. Früher haben die Wähler nicht über ihre Möglichkeiten nachgedacht. Es war ein Automatismus. Arbeiter haben immer Sozialdemokraten gewählt, Katholiken die Christdemokraten. Marieke Meyer ist ein Beispiel dafür. Die 35-Jährige hat dieses Mal die calvinistische Christenunion gewählt. Und die sind in einigen Punkten europakritisch.
Ja, selbst beim einstigen Musterschüler der EU, den Niederländern, wächst also die EU-Skepsis. Die Briten stecken in einem politischen Labyrinth, dessen Ausgang sie selbst nicht mehr finden. Und dann haben wir ja noch die Österreicher. Die setzen allen großbritischen Absurditäten noch einen obendrauf und haben seit dieser Woche eine Staatskrise. Das alles schmerzt einen ganz besonders. Den scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, den ich heute Mittag hier getroffen habe.
Herr Juncker, haben Sie schon Albträume, wenn Sie an Sonntag denken?
Nein.
Warum nicht?
Warum sollte ich?
Es gäbe ja vielleicht Gründe.
Nein. Ich finde es einen hervorhebenswerten Vorgang, dass in Europa die größte demokratische Wahl außerhalb Indiens stattfindet.
Aber angesichts der erstarkenden EU-Gegner im Parlament, müssen Sie sich Sorgen um Ihr Erbe?
Also meine erste Sorge ist nicht so sehr mein Erbe, obwohl es mir manchmal passiert, dass ich daran denke, aber das gebe ich öffentlich nie zu. Aber ich hätte nicht gerne, dass wir am Montagmorgen oder am Sonntagabend spät wach werden mit einer völlig veränderten politischen Landschaft in Europa. Jeder, der zur Wahl geht, muss sich die Frage stellen, wenn jetzt alle so abstimmen würden wie ich, wie würde dann Europa morgen früh aussehen?
Wie würde denn Europa aussehen? Was passiert, wenn die Rechten im Parlament nicht nur Krawall machen, sondern den Betrieb ernsthaft gefährden?
Also Krawall bin ich gewohnt.
Aber künftig kündigen Sie an, zu blockieren, massiv zu blockieren.
Ja. Also es wird ja auch im Europäischen Parlament pro-europäische Kräfte, pro-europäische Parteifamilien geben, die werden das überleben. Ich wünschte mir, dass wir im Europäischen Parlament, das ist auch wichtig für die Bestellung des nächsten Kommissionspräsidenten, eine pro-europäische Gruppierung haben, die Europa weiterbringt und Europa nicht abbremst.
Welche Bedeutung hat das, was wir gerade in Österreich erleben, für den Ausgang der Wahl?
Bin ich überrascht über das, was in Österreich passiert? Ja. Ich wusste immer schon, dass die FPÖ nicht so ist, wie ich gerne hätte, dass alle wären. Aber was da jetzt passiert ist und was man sich anschauen konnte, ist doch so, dass es die Frage erlaubt, ob diese Parteien, obwohl demokratisch gewählt, auch demokratisch gesinnt sind. Und die sind das eben nicht.
Eben. Und deswegen lernen wir möglicherweise, dass auch Christdemokraten sich mit Rechtsnationalen nicht einlassen sollten.
Ja, aber ich bin ja ein gestandener Christdemokrat und bin höchst allergisch gegen diese Umarmung. Ich bin ja im Regelfall nicht allergisch gegen Umarmungen mit diesen Rechtsextremen. Es gibt keine Schnittmenge zwischen der ursprünglichen unstetigen christdemokratischen Idee über Gesellschaft, über die Welt, über Europa und diesen Kräften von extremen Rechten.
Kommen wir zu einem anderen Sorgenkind der EU. Glauben Sie, dass die Briten es noch schaffen werden, geregelt aus der EU auszutreten?
Also dies ist mein Wunsch. Meine Arbeitshypothese ist, dass die Briten zum 31. Oktober austreten. Das ist auch mein persönlicher Wunsch. Weil am 31. Oktober Mitternacht trete ich zurück, muss ich zurücktreten. Es wäre gut, wenn die Kuh bis dahin vom Eis wäre.
Heute wird sogar noch intensiver darüber geredet als sonst. Heute gibt es angeblich wirklich Rücktrittsgerüchte, dass es sich nur noch um Stunden handeln kann bei Theresa May. Wird das ein anderer schaffen, was sie nicht geschafft hat?
Ja, was soll denn ein anderer schaffen, was sie nicht geschafft hat? Wenn sie 40 Jahre, 45 Jahre an den Menschen erklären, wir sind dabei, aber wir sind nicht wirklich dabei. Wir sind Teilzeit-Europäer und wir mögen diese Vollzeit-Europäer nicht. Dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn die Menschen zum Referendum aufgerufen werden, dass die dann anfangen, denen zu glauben, die einfache Parolen streuen.
Gehört es auch zu ihren persönliche Niederlagen, dass Sie die Briten nicht haben in der EU halten können? Werfen Sie sich das vor?
Nein, ich werfe mir das nicht vor, aus den eben genannten Gründen, weil auf mich hört ja in Großbritannien niemand. Zu Unrecht nicht, aber niemand hört zu. Es gab niemanden in Großbritannien, der die Lüge mit der nachweisbaren Wahrheit konfrontiert hätte.
Also Sie sagen, Sie hätten sich mehr einmischen müssen.
Ja, das sage ich. Also man wird mir und der Kommission ja dauernd vor, dass wir uns allzu sehr in die nationalen Dinge einmischen. Aber da haben wir versagt, weil wir nicht die Haltung eingenommen haben, die man hätte einnehmen müssen. Enthaltung ist keine Haltung.
Jetzt haben wir über Ihre Fehler gesprochen.
Über Irrtümer, die mir unterlaufen sind.
Sagen wir besser, wir haben über Irrtümer gesprochen.
Ja, was war denn? Das gefällt mir besser.
Rückblickend auf Ihre Amtszeit, Herr Juncker, Ihre größte Waffe? Möglicherweise, dass Sie haben es vorhin schon angesprochen, immer die knuddeln und küssen, die Sie im selben Atemzug die
Karte nennen. Nein. Also, Europa geht ohne Küssen nicht. Man muss ja auch zeigen, in so einem komplizierten Gesamtkonstrukt, Gesamtkunstwerk wie die Europäische Union, dass man angetreten ist, weil man die Menschen mag.
Was wünschen Sie der EU für die nächste Legislatur vor allem?
Ich wünsche der Europäischen Union Hoffnung, Plansicherheit, Geduld und einen hohen Anspruch an sich selbst.
Wünschen Sie der Europäischen Union möglicherweise auch, dass an Ihrer Spitze eine Frau sitzt?
Die Vorstellung, dass eine Frau zum ersten Mal der Europäischen Kommission vorsteht, ist für mich kein Schreckgespenst. Und die dafür in Frage kämen, schon überhaupt nicht.
Aber ich spreche
mich nicht für die Frau aus, von der man dauernd redet. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie es würde. Aber ich sage nicht, dass sie es werden muss.
Sie hätten nichts dagegen, wenn sie es würde. Das ist für Sie auch nicht so einfach, ne? Weil Sie haben zusammen mit Frans Timmermans die Kommission geführt.
Ja.
Manfred Weber ist Ihr Parteifreund.
Ja.
Und Frau Vestager ist eine Ihrer profiliertesten Kommissarinnen.
Ja. Und ich mag alle drei.
Vielen Dank, Herr Juncker.
Gut, vielen Dank.
Und bei mir steht jetzt unser Europakorrespondent Markus Preis. Markus, du hast für die Tagesthemen in den vergangenen Wochen eine Europatour gemacht. Was ist dein Eindruck? Warum gibt es in den Mitgliedstaaten immer mehr Menschen, die der EU skeptisch gegenüberstehen?
Ja, das fängt natürlich an mit diesen ganz normalen EU-Klischees. Das sind die Bürokraten, die sind weit weg von uns. Aber zwei Dinge sind mir wirklich aufgefallen, die immer wieder genannt wurden. Egal, ob man in Irland, in Frankreich, in Estland war. Das eine ist, es gibt eine ganz große Kritik an der EU, dass sie zu sehr auf die Wirtschaft ausgerichtet ist, dass sie sich um Wirtschaftswachstum kümmert, um Haushaltsregeln und zu wenig an die Menschen selber denkt. Also die neue EU-Kommission, das neue Parlament, das wünschen sich wirklich viele, soll mehr für die Sozialpolitik, soll mehr für die Leute tun. Und das andere, das ist vielleicht nur ein ganz kleiner Punkt und der fällt eigentlich auch nicht ins Gewicht. Die Leute wollen Vorbilder. Die sagen, es wird so viel von uns verlangt. Die beschließen Klimaverordnungen, die wollen eine Kerosinsteuer machen, eine CO2-Steuer. Da erwarten wir Vorbilder. Wir wollen nicht sehen, dass die in Autos vorfahren. Jeder für sich und uns sagen, wir müssen Fahrgemeinschaften bilden. Also das ist etwas, was natürlich objektiv überhaupt nicht wichtig ist, aber bei vielen Menschen ganz tief im Bauch ist, dass die reden was anderes als das, was sie machen.
Jetzt haben wir fast schon inflationär häufig gehört, dies am Sonntag sei eine Schicksalswahl. Ist es das?
Also Schicksalswahl würde ich nicht sagen in dem Sinne, dass die EU abgeschafft wird, ab kommenden Montag hier alles zerbröselt, je nachdem wie die Wahl ausgeht. Es ist ja kein Referendum. Auf dem Stimmzettel steht nicht, bin ich für die EU oder soll die aufgelöst werden. Schicksalhaft kann aber diese Wahl durchaus werden für die Arbeitsweise dieser Europäischen Union. Denn je nachdem, wie groß wirklich der Anteil der EU-Gegner oder zumindest sehr skeptischen Parteien ist, umso schwerer wird es, in diesem Europäischen Parlament Mehrheiten zu finden, Arbeitsweisen abzustimmen und eben Europa, das nun wirklich gefragt ist, in den nächsten 5 Jahren auch weiter zu Lösungen zu bringen. Das ist vielleicht das Schicksalhafte, aber ich denke, in der Grundsatzfrage ist es keine Schicksalsfrage.
Am Sonntag sehen wir mehr. Vielen Dank für heute, für deine Einschätzung, Markus Preis. Ja, und damit endet für heute unsere Reise nach Brüssel, aber nur für heute. Denn am Sonntag berichten wir natürlich auch wieder live von hier mit Ergebnissen, Analysen und Gesprächen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu dir, Ingo, nach Hamburg.
Vielen Dank, Karen, nach Brüssel. Und dann in der Tat, wir sehen und hören uns am Sonntag wieder. Am Ende eines Wahlkampfs, bei dem auf der Schlussgeraden vor allem die Regierungsparteien nochmal unerwartet heftigen Gegenwind bekommen haben, besonders die Union. Nachdem vergangenen Samstag der YouTuber Rezo eine fast einstündige Abrechnung ins Netz gestellt und ihr dabei unter anderem Inkompetenz und Versagen, etwa beim Klimaschutz, vorgeworfen hatte, sucht die CDU nun den richtigen Umgang mit dieser scharfen Kritik. Immerhin ist das Video mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU" mehr als 5 Millionen Mal angeklickt worden. Neben dem vordergründigen Zoff geht's hierbei aber, wie schon bei den Friday for Future Demos oder beim Streit um das EU-Urheberrecht, auch grundsätzlich um die Frage, ob die etablierten Parteien junge Wählerinnen und Wähler überhaupt noch erreichen. Michael Stempfle.
Eigentlich müsste sich die Berliner Politikerin Jena Behrens ja ärgern, dass ihre Partei CDU im Netz so massiv angegriffen wird. Stattdessen freut sie sich.
Ich glaube, wichtige Anstöße müssen häufig von außen kommen, weil man nicht in diesen ganzen Strukturen drin ist, sondern die Möglichkeiten hat, einfach auch mal zu sagen, ohne dabei gleich den perfekten Lösungsvorschlag präsentieren zu müssen, das läuft gerade nicht gut und ich hätte das gerne anders.
Der CDU-Kritiker ist YouTuber Rezo, nur wenige Jahre jünger als Behrens. Über 5 Millionen Klicks für sein Meinungsvideo plus riesige Debatte danach, vor allem in seiner Generation. Seine Botschaft, die CDU habe versagt, etwa beim Kohleausstieg.
Aber Merkel möchte bis 2038 noch Kohlekraft anlassen. Also, ich will jetzt hier gar nicht so der Spielverderber sein, aber das entspricht weder klimapolitisch noch physikalisch dem Pariser Vertrag.
Wie sehr hat sich die junge Generation von der CDU entfernt? Unsicherheit. Gestern noch wollte die Parteiführung mit ihrem Nachwuchsstar punkten, Philipp Amthor. Der hatte mit seinen Reden im Bundestag für Aufsehen gesorgt. Also sollte er ein Antwortvideo produzieren. Doch die CDU-Spitze veröffentlichte es nicht. Und Amthor musste den Spott auf Twitter einstecken.
Ich glaube, dass jetzt nicht jeder Beitrag auf Twitter ein Beitrag zur Sachdebatte war. Aber das gehört auch zur politischen Auseinandersetzung.
Statt eines Videos präsentierte die CDU-Führung dann eine schriftliche Antwort auf Rezo. Den Fragen der Journalisten wäre die Vorsitzende bei einem Wahlkampfauftritt vermutlich lieber ausgewichen.
Wir stellen die Fakten, die uns wichtig sind, die man dagegen stellen kann, stehen dagegen, kann man sich jetzt auf unserer Seite anschauen, ist alles frei zugänglich, kann sich jeder seine Meinung bilden. Wir sind für jede Diskussion offen.
Und jetzt machen wir genau das hier, genau, wir reden mit den Menschen hier vor Ort.
Der CDU-Generalsekretär geht auf Rezo zu.
Ich habe Rezo eingeladen, mit mir zu diskutieren.
Unser Stil ist es, auch sich miteinander an einen Tisch zu setzen, um die besten Argumente zu ringen.
Doch Experten sagen, bislang sprechen Partei und junge Generation nicht die gleiche Sprache.
Es gibt eine ganz eklatante Kluft zwischen den Generationen. Wahrscheinlich hat es noch nie so einen großen Unterschied in der Art, welche und wie Medien genutzt werden, zwischen den Generationen gegeben, wie wir das heute sehen. Die Älteren noch sehr mit traditionellen Medien, sehr in einem traditionellen Medienspektrum, in dem sie sich bewegen. Und die Jungen, die das ganz andere Medien nutzen, ganz andere Beziehungen haben zu auch Influencern. Und das muss man erstmal auf die Reihe kriegen, diese unterschiedlichen Welten tatsächlich auch zu sehen.
Jena Behrens sieht in der Kritik an ihrer CDU auch eine Chance. Die Themen ihrer Generation wie die Klimapolitik könnten mehr Bedeutung bekommen.
Das Rezo-Video und die Reaktion der Politik. Dazu ein Kommentar von Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Was für eine Chance. Da setzt sich bei YouTube ein junger Mann fast eine Stunde lang mit der Politik auseinander, hauptsächlich der CDU-Politik. Vieles daran ist überspitzt, einiges falsch, aber da sind Gedanken dabei zum Klimaschutz, zur Netzpolitik, die kann man nicht einfach wegwischen. 5 Millionen Menschen gucken sich das Video an, vermutlich längst nicht alle bis zu Ende, aber egal, 5 Millionen mögliche Wähler. Und was macht die CDU mit dieser Chance? Sie macht erstmal gar nichts, wie eigentlich fast immer, wenn irgendwas in diesem Internet passiert. Ein Grund dafür, in der CDU hatten sehr lange Menschen das Sagen, die online, Social Media und irgendwie alles, was im Netz passiert, bestenfalls als Neuland gesehen haben. Gerne aber auch als drollige Spielerei oder völligen Mumpitz. Das hat sich mit dem früheren Generalsekretär Tauber zwar verändert, eine offizielle CDU-Reaktion auf das Video gab es aber zum Beispiel bei Twitter erst heute. In der Zwischenzeit ist aus Sprachlosigkeit im Netz auch noch ein gewaltiges Kommunikationsdesaster geworden. Ein Antwortvideo, das angekündigt und produziert ist, ruft die Parteichefin zurück. Beim Versuch einer polemischen Replik erweist sich Christdemokratin Kramp-Karrenbauer als nicht bibelfest. Und der Generalsekretär beschimpft gestern noch den YouTuber und lädt ihn heute zum Zwiegespräch ein. Das ist umso tragischer, als die CDU in der Sache recht hat. YouTube ist kein sonderlich geeignetes Dialogformat und die inhaltlichen Argumente der CDU sind in vielen Punkten stichhaltiger. Aber bei vielen, die Informationen hauptsächlich im Netz oder nur bei YouTube suchen, kommt an: Wir, die CDU, antworten euch nur zu unseren Bedingungen. Ein Video gibt's nicht, Politik hat in eurem Medium nichts zu suchen oder ist dafür zu kompliziert. Wir reden in einem Besprechungsraum darüber oder eben gar nicht. Was für eine Chance, was für eine vertane Chance.
Oliver Kör kommentierte. Am Montag hat ein Gericht den Wahl-O-Mat zur Europawahl der Bundeszentrale für politische Bildung abschalten lassen. Zum heutigen Auftakt der EU-Wahl ist er aber wieder online. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Vorausgegangen war eine außergerichtliche Einigung. Die Bundeszentrale für politische Bildung sicherte zu, die Entscheidungshilfe für Wähler zu überarbeiten. Bei künftigen Abstimmungen sollen alle Parteien statt bislang nur 8 miteinander vergleichbar sein. Die Partei Volt Deutschland sah sich durch die bisherige Beschränkung benachteiligt und hatte den Wahl-O-Mat Anfang der Woche per Gericht stoppen lassen. Die Aktionäre der Deutschen Bank haben bei der heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main Konzernspitze und Aufsichtsrat trotz scharfer Kritik entlastet. Angesichts sinkender Aktienkurse und zahlreicher Skandale gab es deutliche Forderungen nach einem Strategiewechsel. Mehr dazu von Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse.
Es war eine turbulente Hauptversammlung. Die Aktionäre gingen mit der Führung der Deutschen Bank hart ins Gericht und warfen ihr vor allem Planlosigkeit vor. Am Tag der Hauptversammlung rutschte der Kurs der Deutschen Bank Aktie zudem auf ein neues Rekordtief. Die Aktie ist seit Jahren nur noch ein Schatten ihrer selbst. In der Spitze hat sie mal 118,39 Euro gekostet. Das war 2007. Heute kostet eine Aktie nur noch 6,46 Euro. Die Führung der Bank versprach heute Besserung. Die Digitalisierung will sie noch schneller voranbringen, die Kosten noch schneller senken. Das aber ist teuer. Gleichzeitig sinken die Erträge der Bank. Wie sie diesen Spagat schaffen will, erklärte die Deutsche Bank heute nicht.
Der Rundfunk- und Verwaltungsrat des Südwestrundfunks hat Kai Gnifke zum neuen Intendanten gewählt. Gegenkandidatin war Stefanie Schneider, die SWR-Landessender-Direktorin von Baden-Württemberg. Gnifke setzte sich im zweiten Wahlgang durch. Er ist derzeit als Chefredakteur von ARD Aktuell in Hamburg unter anderem für die Tagesschau und Tagesthemen verantwortlich. Der bisherige SWR-Intendant Buttgust hatte seinen Rückzug zur Jahresmitte angekündigt. Fußball-Erstligist Stuttgart kämpft um den Verbleib im Oberhaus. Im Relegationshinspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Union Berlin gab es am Abend ein 2:2. Die Entscheidung fällt am kommenden Montag beim Rückspiel in Berlin. Die Schriftstellerin und Zeichnerin Judith Kerr ist tot. Sie starb im Alter von 95 Jahren in London. In Deutschland wurde sie vor allem mit ihrem Buch »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« berühmt. Darin beschreibt Kerr die Flucht ihrer jüdischen Familie im Jahr 1933 aus Nazi-Deutschland. Der Roman konfrontierte Generationen von Schülern mit den Verbrechen der Nationalsozialisten.
Genießen, aufsaugen, Spaß haben und richtig Gas geben. So lautete die Losung von Kapitän Moritz Müller vor dem Viertelfinale heute Abend gegen Tschechien bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Und bislang war es auch ein Turnier zum Genießen und Spaß haben gewesen. Die deutsche Mannschaft hat die beste WM-Vorrunde aller Zeiten hingelegt. Und nach der Olympiasilbermedaille von Pyeongchang ein weiteres Ausrufezeichen fürs deutsche Eishockey gesetzt. Ob nun ein weiteres dazu kam, das weiß Tom Scheunemann.
Seine Qualitäten waren wieder gefragt. Ausnahmestürmer Leon Dreiseitel, 5-mal hat er schon getroffen. Doch die ersten Minuten gehörten den Tschechen. Philipp Grubauer im DEB-Tor früh in Bedrängnis. Und es dauerte etwas, bis sich offensiv was tat. Dreiseitel dann allein vor Bartoszek. Der Tscheche blieb Sieger. Es wurde ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe. Dann kurfte Jan Kova ins deutsche Drittel, schickte Grubauer in die falsche Ecke. 1:0. Danach patzen die Tschechen. Frederik Tiffel schaltet schnell, bedient im Rücken Frank Mauer. Ausgleich 1:1. Niemals eine Scheibe verloren geben. Warum? Darum. Im Schlussabschnitt gingen die Tschechen dann wieder in Führung. Jakub Voracek 2:1. Es fehlte dann das Schussglück bei den Deutschen. Dafür der nächste Konter. Dominik Kubalik, ein Hammer von Tor. Grubauer wieder geschlagen. Davon erholte sich das DEB-Team nicht mehr. Tschechien erhöhte weiter, traf noch ins leere Tor. Am Ende 1:5. Der Traum vom Halbfinale war für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft damit vorbei.
Schade. Vom Eisen befreit ist Mitte Mai, also lange nach Ostern, ein Teil Deutschlands noch lange nicht. Gestern hat uns Sven Plöger von 6 Metern Schnee auf der Zugspitze berichtet, aber eben auch, dass es wieder milder wird. Bleibt's dabei?
Ja, es bleibt dabei, Ingo, es wird milder und übrigens aktuelle Schneehöhe auf der Zugspitze 6,5 Meter. Sind noch 5 Zentimeterchen dazugekommen von gestern bis heute. Und jetzt gucken wir als allererstes mal auf den Satellitenfilm. Und da sieht man, dass jetzt tatsächlich nach längerer Zeit, wo die Luft ja aus Ost nach West geströmt ist, dass jetzt wieder eine Westströmung, also von West nach Ost in Gang kommt, mit hier einem südwestlichen Wind, und der bringt eben tatsächlich die mildere Luft, bringt eben auch ein paar Schleierwolken mit, die heute immer wieder durchgezogen sind. Und wir gucken als nächstes weiter und blicken auf den 15-Tage-Trend. Und da sehen Sie für Leipzig tatsächlich hier ein bisschen diese kommende Wärme bis 24 Grad. Dann gibt es so ein leichtes Fallen nach unten, Montag nochmal einen Vorstoß nach oben. Und dann sieht man aber weiterhin, so eine frühsommerliche Wärme ist dann nicht in Sicht. Temperaturen wieder so bei 17 Grad hier am Ende, das weiß man alles noch nicht. Da gucken wir dann erst in den nächsten Tagen drauf. Aber eben, jetzt kriegen wir erstmal die wärmere Luft in der kommenden Nacht. Schleierwolken sind unterwegs, sonst ist es klar. Temperaturen morgen früh meist 5 bis 10 Grad. Rheinland, Ruhrgebiet 12, direkt am Alpenrand bis 2. Der morgige Vormittag startet dann mit viel Sonnenschein, aber eben auch diesen durchziehenden Schleierwolken. Das heißt, so ähnlich wie heute erscheint die Sonne ein bisschen milchig. In Richtung Nachmittag bauen sich ein paar Quellwolken auf. Ganz vereinzelt im Schwarzwald, dann häufiger mal von der Eifel übers Sauerland bis ins nördliche Sachsen-Anhalt, der große Rest, Sonne und Wolken und Temperaturen von 19 bis 24 im Markgräflerland, 25 auf Helgoland durch das Wasser drumherum, allerdings nur 14 Grad. Das sind die Aussichten. Samstag im Süden ein paar Schauer, sonst freundlich, im Norden langsam kühler. Das setzt sich am Sonntag fort, wo es hier ein paar Tropfen gibt. Aber Ingo, im Süden haben wir dann immer noch die 24 Grad.
Mal sehen, wie lange die 6,50 Meter dann halten auf der Zugspitze. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Satiremagazin Extra 3. Unbedingt dranbleiben. Und gegen 0.25 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.